Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen. Hallo Jens. Guten Morgen.
Ja, hallo Axel. Moin, moin. Grüß Gott in die Runde. Was hast du heute mit mir vor?
Was ich heute mit dir vorhabe, ist, dass ich erstmal ankündige, dass es vom 28. bis 31. Mai einen Sports Nutrition Kongress gibt, den du veranstaltest, mit 20 Experten und Expertinnen aus Praxis, Wissenschaft und Medizin. Und da geht es halt Performance Nutrition Strategien, da wie man zu mehr Leistung kommt, wie man zu mehr Erfolg kommt durch Ernährung, durch Erholung, durch Regeneration, Erholung, Regeneration im Wettkampf und auch im Training. Und das wollen wir jetzt mal so langsam angehen in Vorbereitung auf diesen Workshop, auf diesen Kongress. Jens, haben wir uns vorgenommen, mal so die nächsten Wochen über Sporternährung, über Regeneration, über all diese Erfolgsfaktoren mal zu sprechen. Und starten wollen wir heute mal mit einer, ja, mit einer wirklich unglaublichen Geschichte, würde ich sagen. Viele von uns, von unseren Hörerinnen und Hörern, haben es bestimmt mitbekommen. Voriges Wochenende gab es den Weltrekord im Marathon, beim Marathon in London, beim Stadtmarathon in London. 59 Minuten und 30 Sekunden gelaufen von Sebastian Sarve. Und das ist schon beachtlich. Der erste Mensch, der den Marathon unter 2 Stunden läuft, offiziell, den offiziell anerkannten Marathon unter 2 Stunden. Es gab schon mal einen von Eliud Kipchoge 2019, aber der ist da in Wien gelaufen unter nicht Wettkampfbedingungen, sondern unter Laborbedingungen mit Pacemakern, mit entsprechender Verpflegung und so. Und ja, heute gehen wir mal rein in Vorbereitung auf den Kongress. Was macht denn so ein Läufer?
Axel, man muss noch dazu sagen, der Kongress ist nicht in Düsseldorf oder in München, sondern er ist online. Und das heißt, jeder kann teilnehmen, jeder kann sich einloggen. Wir haben auch die Landingpage, also da, wo man sich anmelden kann, haben wir auch in den Shownotes mit drin. Und ich habe so in den letzten Monaten ja viele Experten zusammengetrommelt. Es gibt ehrlich gesagt in Europa oder im deutschsprachigen Europa gar nicht so wahnsinnig viele Sporternährungsexperten. Also die Leute, die sich da kennen, die treffen sich immer wieder. Und ich kenne mittlerweile fast alle eigentlich, entweder privat sogar oder über irgendwelche Kongresse und so weiter. Also man trifft sich da immer wieder. Und viele sind im Fußball inzwischen unterwegs. Manche kommen auch aus der Physiotherapie oder aus Ernährungswissenschaften, haben sich denn, und das kann man ja heute anders machen als früher, so wo wir zum Beispiel Sport studiert haben, Axel, da gab es ein Diplom. Heute gibt es ja Bachelor und Master. Das heißt, man kann heute den Bachelor in Sportwissenschaft studieren und den Master in Sports Nutrition oder in anderen ernährungswissenschaftlichen Kontexten machen. So kann man dann heute praktisch durchlässig durch Fachgebiete diverse Dinge studieren. Und deswegen gibt es auch immer mehr, die sich für das Thema Sports Nutrition interessieren, weil natürlich wir auch eine riesen Community haben von Menschen, die Triathlon machen, die Marathon laufen. Du hast es gerade erwähnt. Also allein die Zahlen zum Marathon, und du bist ja selber Marathonläufer, Axel, die sind ja gigantisch, wie das in den letzten 20 Jahren sich entwickelt hat. Ja, das ist ja eine Riesengeschichte geworden. Und natürlich auch im Leistungssport. Ich selber betreue auch seit über 25 Jahren immer wieder Leistungssportler aus dem Fußball, aus dem Tennis. Früher habe ich mal Eishockey gemacht. Das war auch abenteuerlich, als ich dort praktisch für alles zuständig war, nicht nur für das Thema Regeneration, das wir heute besprechen, sondern für die Ernährung, für das Aufbautraining vor der Saison, für das regenerative Training. Und interessanterweise, damals hat man mir so eine Karte in die Hand gedrückt. Die Karte kam von unserem Sponsor, und der Sponsor war McDonald's. Und das Ende vom Lied war, dass unsere Spieler eigentlich praktisch ständig bei McDonald's eingekehrt sind. Ja, also es war so, dass nach der Eiszeit, meistens so 10 bis 12 Uhr, dass dann schon aufgereiht die ganzen Frauen mit ihren Kindern standen. Die haben dann ihre Kerle abgeholt aus der Eishalle und dann sind die halt direkt mit der gesamten Familie halt zum McDonald's gefahren. Und das Schöne war damals, in Anführungsstrichen, das Schöne war, man konnte für 4 € so viel Burger und Pommes essen, wie man wollte. Und deswegen sind die natürlich auch alle dahin. Da ich ein bisschen Anfahrtsweg hatte damals von Köln aus, bin ich morgens häufiger auch zu McDonald's gefahren, habe mir da erstmal einen Kaffee gezogen. Da habe ich natürlich reihenweise die Spieler auch angetroffen. Also das waren so die Anfangstage der Sporternährung. Auch damals gab es schon Fachbücher über Sporternährung, aber es gab zum Beispiel zu unserer Zeit noch kein einziges Fach. Es gab überhaupt keinen Kurs dazu, ja. Also alle, die in Sportwissenschaften ausgebildet wurden, wurden nicht in Sporternährung ausgebildet, obwohl wir die ganze Physiologie gelernt haben, ja, also Dehydration und, haben wir eigentlich keinen Kurs damals gehabt. Es ist heute ein bisschen anders. Heute gibt es an der Sporthochschule immerhin einen Kurs, den Sie absolvieren müssen, aber auch das ist, ich sage mal, relativ rudimentär. Von daher, ja, macht Sinn, auch zum Beispiel sich mal in den Online-Kongress einzuloggen. Du hast es gesagt, es ist schon der dritte, den ich mache. Ich habe vorher schon zwei gemacht in den letzten Jahren und es wird sicherlich auch nicht der letzte sein.
McDonald's heute undenkbar, Jens, ne? Im Profisport, obwohl ich letztens auch noch mal ein Interview gehört habe mit Dr. Müller-Wohlfahrt. Der hat mal irgendwie Daley Thompson betreut, den Zehnkämpfer, und der kam wohl zu ihm nach München in die Praxis oder angeflogen und wurde abgeholt am Flughafen. Und dann hat er gesagt: Hör mal, habt ihr hier ein McDonald's? Ich muss mal gerade was essen.
Ja, das ist, ich habe ja immer wieder Sportler, Leistung, Hochleistungssportler, die zu mir in der Regel kommen, weil sie eigentlich irgendein Problem haben, irgendeine Baustelle haben. Also hohe Infektanfälligkeit, Verletzungsanfälligkeit oder whatever. Also wenn sozusagen der eigene Tellerrand nicht mehr reicht, dann kommen Sportler auch häufig zu mir. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass eben Leistungssportler, auch Hochleistungssportler am Ende auch nur Menschen sind. Und ich erinnere mich an so ein Interview von dem Bublik, einer der besten Tennisspieler. Ja, ist ich glaube, ist Nummer 12 in der Welt oder so. Und der hat sich eigentlich immer sehr schlecht ernährt. Der konnte immer schon wahnsinnig gut Tennis spielen. Es war einfach ein Jahrhunderttalent. Aber er hat auf alles andere nicht geachtet. Und er krebste immer so rum, irgendwie um die 50. Da hat er mal ein gutes Spiel gemacht oder ein gutes Turnier und dann nächste Woche dann wieder in der ersten Runde raus. Und der hat jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren seine Ernährung angepasst an Leistungssport. Das sind ja auch immense Belastungen, wir kommen ja gleich noch dazu. Und wenn man die nicht vernünftig regeneriert, ja, wenn man dann, wie du sagst, so einem Schnellimbiss fährt und so nach dem Motto, Hauptsache irgendwie Energie in den Körper, ja, damit sich die Energiedepots wieder auffüllen, das kann man heute mit dem absoluten Spitzensport nicht mehr in Einklang bringen. Und so wird, und das kann ich auch gerne hier an dieser Stelle jedem jungen Sportler sagen, der jetzt zuhört. Ja, also wenn man, ich muss immer lachen, weil ich hatte mal einen Jugendfußballer hier aus dem hiesigen Fußballverein, 16 Jahre, und er wollte unbedingt Profi werden, hatte offensichtlich auch das Talent dafür, und der ernährte sich immer von Fitnessbrötchen. Das heißt, er fuhr morgens um 10 Uhr los, ja, von zu Hause, um dann zum ersten Training zu fahren, und auf dem Weg dorthin, es gibt ja diese vielen Filialbäcker in den Großstädten. Auf dem Weg dorthin hat er sich immer ein Fitnessbrötchen gekauft, in der Hoffnung, dass er sich damit im Fitness auch einkauft. Und die Physiotherapeutin musste selber darüber lachen und rief mich dann irgendwann an und sagte: Jens, kannst du dir den Jungen mal angucken? Also der muss wirklich mal ein bisschen dazulernen. Weil sonst, das Problem ist, wenn du dann 18, 19 bist und du dann vielleicht auch einen Profivertrag bekommst, dann kannst du ja in dem jungen Alter noch einiges kompensieren. Aber wenn dann die ersten Verletzungen kommen und der Körper sozusagen nicht mehr die Substanzen, die Substrate sich dort ziehen kann, wo es eigentlich gebraucht wird, dann regeneriert das Gewebe halt nicht. Und ja, eine kleine Baustelle und du stehst nicht mehr auf dem Platz. Na, dann bist du im Dauerregenerationsmodus oder im Reha-Modus, besser gesagt. Und dann war es das eben mit der Vorbauen. Ich habe es selber erlebt jetzt gerade wieder, Axel. Ich wollte mich ganz explizit hier jetzt auf die Seniorentennissaison vorbereiten. Ich habe mir sehr, sehr viel vorgenommen diesen Sommer und habe dann viel im Winter trainiert und hatte dann eine Trainingseinheit, wo ich Unterkörper zu massiv wahrscheinlich trainiert habe und dann ist mir meine Schleimbeutel im Knie sind mir alle angeschwollen und seitdem laboriere ich hier an Schleimbeutelentzündungen, weil natürlich immer wieder eine Belastung drauf, ja, dann entzündet sich das Gewebe wieder. Gestern hatten wir das erste Mädenspiel, also Meisterschaftsspiel, für die, die sich nicht im Tennis auskennen. Und du kannst es ja nicht steuern. Du kannst ja nicht sagen, ich gehe jetzt eine Stunde ins Fitnessstudio, sondern so ein Spiel kann eben 2 Stunden dauern, 2,5 Stunden dauern. Ich habe letzte Woche so ein Vorbereitungsturnier gespielt, dachte, okay, ich spiel's mal zwei lockere, drei lockere Sätze. Und dann dauerte das erste Spiel halt 2,5 Stunden. So, dann machst du ja nicht mittendrin Schluss, sondern du willst das Spiel dann irgendwie gewinnen und naja, und dann guckst du auf die Uhr, 2,5 Stunden, guckst auf dein Knie und siehst, das Ganze schwillt wieder zu. Also das ist ein bisschen frustrierend und ich denke, viele Sportler, auch Hobbysportler, kennen das, dass sie sich auf einen Marathon, auf einen Triathlon oder was auch immer vorbereiten und sie immer wieder so einen Rückschlag bekommen. Ja, immer wieder ein neuer Infekt oder ein zwickt wieder irgendwo. Oder ich habe eben, kann mich erinnern an eine Triathletin, die sich für die Senioren, also gibt ja im Ironman gibt es ja nicht nur die Top-Athleten, sondern eben auch die Altersklassenathleten. Und die wollte sich da qualifizieren und kriegte immer wieder so einen Rückschlag, weil das System irgendwo nach keine Ahnung, beim Laufen nach 20, 30 Kilometer irgendwann zusammengebrochen ist.
Ja,
Ja, und das ist frustrierend.
auf jeden Fall. Jetzt lass uns das mal ein bisschen sortieren. Wir wollen ja uns über das Thema Regeneration unterhalten und wie wichtig auch die Regeneration ist. Und vielleicht auch bei dir, dass du auch noch mal, ich weiß, es ist schwierig, aber vielleicht eine etwas längere Regeneration brauchst, um das mit dem Schleimbeutel wieder in den Griff zu kriegen. Nichtsdestotrotz starten wir jetzt einfach mal und schauen uns mal Belastung und Regeneration an, wie das zusammenhängt. Und du hast es eben auch erwähnt mit der Ernährung. Du warst im Eishockey, da sind die immer zu McDonald's gegangen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und auch mal nachgelesen und auch aus der eigenen Erfahrung. Also das, was da beim Marathon im Weltrekord vorige Woche passiert ist, ist also mit einer entsprechenden oder ohne eine entsprechend professionelle Ernährung nicht möglich. Also ich glaube nicht, dass da der Sebastian Savé irgendwie mal zu McDonald's geht, weder vor dem Wettkampf noch in der Regenerationsphase. Und wenn man sich die Umfänge ansieht, was so ein Athlet macht, ich habe mal nachgelesen, der läuft in der Woche, was schätzt du, wie viel Kilometer der an Training macht?
180.
220 bis 260 Kilometer die Woche in 12 bis 14 Einheiten. Also für unsere
Man könnte
Zuhörer
sagen, der ist läufig.
sozusagen. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also ihr könnt euch ja mal selber irgendwie, wenn ihr mal so 10 Kilometer lauft, 8 bis 10 Kilometer, 3, 4 Mal die Woche, dann sind das so 40 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr, und der läuft 220. So als Einordnung so mal dazu.
Ja, und um den Weltrekord einzuordnen, also du hast es ja selber im Studio jetzt mal ausprobiert.
Auf jeden Fall, ja.
Die Studiolaufbänder gehen ja nur bis 20 km/h und der Junge läuft 21,6 km/h und das läuft er ja die ganze Zeit durch. Also wer sich den Spaß machen will, geht mal ins Studio, zieht mal richtig auf 20 km hoch und dann versucht mal diese 20 km/h mal 1, 2, 3, 4, 5 Minuten zu laufen. Das ist ja fast unmöglich. Du fällst ja vom Laufband, das wäre viel zu gefährlich. Also ich finde, Axel, ich bin jetzt kein Läufer, aber ich habe im Winter auch immer Laufbahn vorher, nachher. Wenn ich so 10, 11 km/h laufe, dann finde ich das schon ultra schnell. Für mich jetzt als Nichtläufer. Das ist, also ich will nicht sagen, es ist kein Sprint, aber das ist schon eine Geschwindigkeit, die ich jetzt auch nicht lange laufen kann.
Also man könnte das schon doch als Sprint bezeichnen, wenn man mal so einfach mal drauf guckt auf die Zeit. Wir kommen gleich danach ein paar Fragen zur Regeneration, aber wir müssen gerade noch mal ganz kurz bei der Zeit bleiben. Das ist 17 Sekunden auf 100 Meter, 421 Mal hintereinander. 17 Sekunden auf 100 Meter, also das muss
Und
man
das
sich
sind,
mal so.
glaube ich, 2 Minuten 46 auf 1000 Meter.
2 Minuten 50, glaube ich, oder sowas
Ja, so
war.
in den
Also
Dreh, ja.
egal. Egal, also es ist auf jeden Fall der absolute Wahnsinn. Vor allen Dingen nicht die 17 Sekunden, sondern die 17 Sekunden durchzulaufen, ohne einen Kilometer auch mal etwas langsamer, etwas erschöpfter zu sein, die Beine schwer zu haben, die Arme schwer zu haben, vom Mentalen her das so durchzuziehen. Unglaublich. Also auch der Laufstil, das muss ja auch technisch ganz strukturiert und sauber sein. Und wir kommen gleich zur Regeneration und zur Ernährung. Also was der so ein Marathon, also jetzt kommen die ersten Fragen, Jens. Der Marathon ungefähr, je nachdem, wie schnell die sind, aber 2500 bis 3000 Kalorien ist so ungefähr der Bedarf, den man so hat und was man an Energie und an Kalorien verliert. Man
Ja.
kann, man kann aber, so sagen es Studien, nur zwischen 80 und 90 Gramm, also maximal 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. Mehr kann der Darm gar nicht verarbeiten. Und das muss man sich mal vorstellen, wie dann auch die Ernährung, also die Verpflegung im Wettkampf getimt sein muss, damit er die entsprechende Menge an Flüssigkeit, an Kohlenhydraten zu dem exakten Zeitpunkt immer aufnimmt, damit es keinen Leistungsabfall gibt, wenn die Glykogenspeicher leer sind. Das muss so getimt sein, dass es direkt wieder aufgefüllt wird, sonst kannst du die Leistung ja nicht so lange durchhalten.
Ja, aber man muss ein paar Sachen dazu sagen oder auch wissen. Also zum einen, ein weißer Mensch kann das gar nicht laufen. Ja, es gibt ein Buch dazu, das heißt das Sports Gene. Also das Sportgen sozusagen. Und wenn man sich ein bisschen im Sport auskennt, dann weiß man, dass die Sprinter, die 100-Meter-Olympiasieger und Weltmeister, dass die alle aus Westafrika kommen und die Langläufer kommen alle aus Ostafrika. Die haben dann heute vielleicht einen Pass in Dänemark oder sonst wo. Aber ich habe das mal nachgelesen, auch in diesem Buch, das gibt es leider nur auf Englisch, dass in den letzten 30 Jahren alle Marathon-Weltmeister und Olympiasieger und Weltrekordler fast alle aus einem einzigen Stamm gekommen sind. Ja, dieser Stamm hat sich da irgendwo in Äthiopien und diese Länder Kenia und so weiter niedergelassen, teilweise natürlich auch immigriert jetzt in andere Länder, aber vom genetischen Standpunkt her haben die einfach einen riesen Vorteil. Und wenn man jetzt den schnellsten Deutschen sieht, der ist ja auch nicht weißhäutig, sondern der ist auch dunkel. Ja? Da kommt auch, hat auch afrikanische Wurzeln. Ich glaube, 2 Stunden 6 oder so ist er gelaufen. Oder der Olympia-Zweite, Silbermedaillengewinner, ein Deutscher mit deutschem Pass, aber natürlich ursprünglich kein weißer Mensch, sondern ein Afrikaner aus Ostafrika. Damit will ich sagen, also wenn man die genetische Ausstattung nicht hat, Enzymausstattung, Statur, Muskelfaserzusammensetzung, ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Muskelfaserzusammensetzung. Da kommen wir gleich auch noch dazu, wie man dann auch regenerieren sollte. Du hast es gerade erwähnt, dass man die Energiemengen gar nicht zuführen kann, ja, würde man den Verdauungsapparat viel zu stark belasten. Aber man muss ja mit einem Mythos an der Stelle auch nochmal aufräumen, ist ja, dass ein Glykogenspeicher leer läuft. Ja, das ist auch wirklich Mythologie. Warum? Weil ein muskulärer Glykogenspeicher eigentlich nie leer läuft. Der muskuläre Glykogenspeicher funktioniert eigentlich wie so eine Toyota-Batterie, die sich immer wieder selbst auflädt. Ja. Von daher, 100% leerlaufen tut so ein Speicher nie in der Muskulatur. Was er schon macht, ist der Glykogenspeicher in der Leber, dass die leer läuft. Aber der Herr Corey, so hieß er damals, der hat nämlich herausgefunden, dass die Muskulatur, wenn sie denn ein bisschen Laktat produziert, und das macht man eben bei den Geschwindigkeiten, die im Langstreckenlauf laufen, produziert man zwar keine Unmengen Laktat, weil Laktat kommt ja aus dem Kohlenhydratstoffwechsel und die Läufer sind ja sehr sehr lange und auch bei hohen Geschwindigkeiten immer noch im Fettstoffwechsel, zieht dieses Laktat eben raus aus dem Muskel. Laktat wird dann zur Leber transportiert und die Leber baut daraus wieder Glucose, aber exklusiv für den Muskel. Das ist interessant, das nennt man den Cori-Zyklus. Das heißt, die lädt sich ein Stück weit immer wieder selber auf. Es gibt Studien, die zeigen, dass du ungefähr so um die 50% den Glykogenspeicher leerst, aber eben viel mehr auch nicht. Und da steckt dann auch schon die Antwort auf die Frage, wie schaffen die es eigentlich, ne, diese Kalorienmengen dann aufzunehmen, obwohl sie ja, wenn man mal einen Marathon sich anschaut im Fernsehen, die essen ja nicht groß was. Ja, die nehmen Flüssignahrung auf, klar. Das sind dann eben keine normalen Elektrolytgetränke, sondern da sind eben Einfachzucker auch mit drin, damit man es schnell aufnimmt. Und da hat man ja auch in der Wissenschaft, in der Sporternährungswissenschaft gesehen, dass wenn man Glucose alleine aufnimmt, also Traubenzucker, dass das schlechter aufgenommen wird, als wenn man Glucose mit Fructose kombiniert. So, das ist jetzt nicht ideal für den Otto-Normalverbraucher, ja, der vielleicht dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht. Dem würde ich sowas nie empfehlen. Aber bei absoluten Hochleistungssportlern müssen wir ja immer schauen, dass die einigermaßen irgendwie da durchkommen, ohne krank zu werden, ohne eine Dehydration zu bekommen, ohne Energieabfall und so weiter. Und an der Stelle, Axel, muss ich nochmal klipp und klar auch sagen, der Amateursportler, der Hobbysportler, der dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht, der hat eigentlich keinen wirklichen Regenerationsbedarf in Anführungsstrichen. Klar, der muss auch schlafen und der muss auch die Muskulatur regenerieren, aber der braucht nicht in dem Sinne Sporternährung. Der braucht nicht Zusatzriegel, Hydrationspräparate oder BCAAs oder ähnliches, ja, was man dann als Regeneration dann häufig zuführt. Ich spreche hier von dem Otto Normal Hobbysportler, der dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht und eine Stunde trainiert. Ich sehe das immer, Axel, in den Fitnessstudios, muss immer mit dem Kopf schütteln, dass die da alle mit einer Wasserflasche rumlaufen. Und wenn die dann mal 10 Minuten trainiert haben, dann fangen die sofort an zu trinken, weil jeder glaubt, dass er sofort dehydriert. Und wenn man sich die Wissenschaft dazu anschaut, ich habe ja auch einen ganz großen Online-Kurs dazu gemacht. Es ist so, dass bei Marathons und Triathlons und Ultramarathons sogar diejenigen viel schneller sind, die dehydriert sind im Wettkampf. So, und da gibt es eben eine Schwelle. Und ich musste weiß nicht, 2, 3, 4 Wochen musste ich bei den Ernährungsdocs vom NDR, musste ich mal wirklich drunter schreiben, dass das absoluter Blödsinn ist, was sie da erzählt haben, dass man, wenn man 1% an Körpergewicht verliert, dass man dann sofort in eine Leistungseinbuße kommt. Das ist totaler Quatsch, ja, weil sämtliche Studien haben genau das Gegenteil gezeigt, dass wenn du eine leichte Dehydration hast, du sogar das schnellste oder die schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit hattest und dann natürlich logischerweise auch eher ins Ziel gekommen bist.
Und das sind ja nicht nur Studien, sondern das ist ja auch eigenes Erfahrungswissen. Jens, wir haben früher, sind wir nachmittags nach der Schule auf den Bolzplatz gegangen, haben irgendwie Sport gemacht, Fußballtraining oder was auch immer, kamen irgendwann 19 Uhr geschwitzt nach Hause, hatten keine Wasserflasche mit, keinen Rucksack mit diversen Energieriegeln, die heute den Kindern allen mitgegeben würden. Und bei uns ist nichts passiert. Wir sind nicht dehydriert. Also wenn ich daran denke, wie viel ich auf dem Bolzplatz war, dann müsste ich ja heute noch dehydriert sein bei dem, was ich da an Flüssigkeit verloren habe. Ja? Und noch einmal kurz darauf zurückzukommen, was die Spitzensportler so im Marathon, was die dann so zu sich nehmen. Fructose, Glucose würdest du keinem empfehlen. Das machen die ja auch nur im Wettkampf. Also so extrem, das machen die das ja auch nur im Wettkampf und von daher kann man das auch keinem empfehlen, der nicht Wettkampfsport auf so einem Niveau betreibt oder in den Leistungsbereich,
Richtig, richtig.
Hobby-Leistungsbereich
Deswegen müssen wir
geht.
ganz klipp und klar sagen, jeder Hobbysportler sollte die Finger von Sporternährungsprodukten lassen.
Auf jeden
Ja, also
Fall.
der nicht ambitioniert trainiert, jetzt vielleicht für einen Marathon, weil Marathontraining musst du natürlich, da kannst du nicht mit 10 Kilometern arbeiten. Da musst du auch mal 20er laufen und am Ende musst du auch mal 30er laufen. Das heißt, da macht es schon Sinn. Aber es ist natürlich pur Zucker und viele Leistungssportler leiden unter gastrointestinalen Störungen. Das hat unter anderem eben auch damit zu tun, dass, wie du gerade am Anfang gesagt hast, die Transportkapazität für bestimmte Substrate im Darm natürlich sehr begrenzt ist. Wenn du einen hohen Bedarf hast, dann macht der Körper natürlich ein Stück weit auch so die Schleusen auf. Aber ich würde jedem raten, der, wie gesagt, dreimal die Woche Hobbysport betreibt, eine Stunde, der sollte lieber ganz normal, in Anführungsstrichen, sich gut ernähren über die drei Mahlzeiten, die bestmöglich zubereiten, ja, frisches Gemüse, Obst essen und so weiter. Haben wir alles schon im Podcast thematisiert. Statt sich irgendwelche Proteinriegel sind jetzt ganz en vogue, ja, dieses ganze Zeug, was häufig eben mit sehr viel Zusatzstoffen und so weiter belegt ist. Vielleicht ein Satz noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Im Wettkampf, ja, im Wettkampf kann man sich den Zucker leisten, weil man natürlich den Zucker auch verbrennt. Ja, jetzt ist es bei den Top-Marathonläufern so, dass die eben sehr stark im Fettstoffwechsel laufen. Selbst bei hohen Geschwindigkeiten, bei 20 km/h, haben die immer noch keine wahnsinnig hohen Laktatwerte. Und Laktat produzierst du ja nur im Kohlenhydratstoffwechsel und nicht im Fettstoffwechsel. So, also wenn man diese Leute Laktat misst, dann sieht man da auch bei hohen Geschwindigkeiten, 18 km/h oder so, wo wir natürlich voll Laktazid sind, sieht man da immer noch keine hohen Laktatwerte.
Gut, so viel dazu. Jetzt kommen wir aber mal zur Regeneration, Jens. Wenn ich so einen Marathon laufe, wenn ich einen Triathlon mache oder auch eine Spielsportart, Ballsportart, Fußball, Tennis, wenn ich das mache und habe hohe Belastungen über einen langen Zeitraum, du hast auch gesagt, du hast eine Vorbereitung auf deine Saison jetzt 2,5 Stunden gespielt. Das sind ja ganz, ganz schwere Belastungen, die auf den Körper einwirken, exzentrische Belastungen. Beim Aufsetzen muss die Muskulatur die ganze Energie, die der Körper reinbringt, ja bremsen. Die Muskeln werden gedehnt, Spannung entsteht und es gibt halt überall so ganz kleine Mikrorisse in der Muskulatur. Jetzt kommt so ein Marathonläufer völlig abgekämpft nach 2 Stunden oder 3 Stunden wieder ins Ziel. Was ist denn das Beste, was er danach macht mit seinem Körper, mit seinem quasi geschundenen Körper? Wie kriegt er den wieder am besten hin?
Ja, du hast es vorhin gesagt, Erfahrungswissen versus wissenschaftliche Evidenz. So, man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen. Man muss auch klar sagen, dass es bei manchen Themen auch gar keine Evidenz gibt, weil es einfach nicht untersucht wurde oder nicht ausgiebig untersucht wurde. Also im Moment ist es ja en vogue. Wenn man zum Beispiel, so wie ich, Tennisspieler ist, schaut man natürlich auch internationale Turniere, wie gestern habe ich wieder Zverev geguckt im Halbfinale Madrid beispielsweise, und dann sagt der Reporter gerne, ja, und dann gleich in die Eistonne. Ja, also diese äußerlichen Regenerationsmöglichkeiten, die wir haben, also Kryotherapie, sagt man in der Fachsprache, also in Eistonne, viele machen die Eistonne ja auch, um andere physiologische Mechanismen über das Jahr hinaus zu adaptieren. Dann haben wir Hitzetherapie, wir haben Massagen, Sauna, diese ganzen Optionen. Die wissenschaftliche Evidenzlage ist nicht besonders gut zu diesen ganzen Themen. Aber vom gefühlten Aspekt her sagen natürlich viele, okay, Eistonne, das macht schon Sinn, sich kurz mal da 6, 7 Minuten reinzubewegen, damit man dann eben danach, und das ist ja für Fußballer jetzt vielleicht dann entscheidend, wenn man alle 3 Tage spielt. Für Tennisspieler, die spielen ja alle 2 Tage. Die haben dann, wenn sie Glück haben, dann eben einen Tag dazwischen. Und manchmal muss man eben auch am nächsten Tag wieder spielen. Und da ist es wahrscheinlich so, dass eben die Eistonne hier kurzfristig mal helfen kann. Warum? Weil wir dadurch eine Hyperemisierung bekommen. Hyperemisierung heißt, wenn man aus der Eistonne herauskommt, haben wir eine zusätzliche Durchblutung, und die Durchblutung brauchen wir dann natürlich auch in diesen Geweben wie Muskulatur, damit eben, wie du gerade gesagt hast, Mikrorisse, Stoffwechselprodukte und so weiter schneller abgebaut werden. Und auch, und das ist ja das wichtigste Regenerations, nicht Mittel, sondern das Regenerationssystem, das ist ja das Immunsystem. Das Immunsystem ist ja letztendlich nicht nur dafür da, Infekte abzuwehren. Und wir wissen ja aus der Sportwissenschaft, Wissenschaft, dass man, wenn man Systeme stark belastet, dass wir dann in so ein Open Window, also in ein offenes Fenster hineinkommen, hat man früher zum Beispiel gemessen bei Marathons, umso schneller der Marathon gelaufen wurde, umso stärker sind die Leute in ein Open Window hineingekommen. Und was heißt das? Open Window heißt, dass das Immunsystem durch die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, während der Belastung ein Stück weit supprimiert wird, also gehemmt wird. Und wenn es dann gehemmt wird, dann ist natürlich die Gefahr von Infektionen auch größer. Und so, da hat eigentlich so die Sportimmunologie damals angefangen, dass man das eben getestet hat und hat gesehen, naja, die Leute, die schnell gelaufen sind, hatten eine höhere Wahrscheinlichkeit, danach einen Infekt, Nasenrachenraum zum Beispiel, zu bekommen. Und das ist ja immer so ein Rückschlag dann auch für jeden Sportler, der sich auf irgendwas vorbereitet. Ja, so ein Infekt haut dich dann mal wieder 2, 3 Wochen zurück. Du musst dein Programm einschränken, weil es könnte natürlich auch das Problem von Herzmuskelentzündungen entsprechend geben. Deswegen, ich bin da immer ganz vorsichtig und auch sage auch meinen Athleten, die ich da betreue, dass sie dann lieber runterfahren. Also das ist die eine Ebene der Regeneration. Dann gibt es ja, wie gesagt, aktive, passive Methoden, dass man ausläuft, kennst du aus dem Fußball. Manche machen Arbeit mit Lichttherapie, mit Atementspannungsübungen. Manche arbeiten auch mit Hypoxie, also mit Sauerstoff, Einatmungsprogrammen, ja, indem man zum Beispiel den Sauerstoff etwas entzieht, indem man dann simuliert auf 2000, 2500 Meter zu atmen, wodurch man dann wiederum die mitochondriale Genese, ja, Mitochondrien sind ja die Kraftwerke unserer Zelle, die mitochondriale Genese dann entsprechend stimuliert. Das sind so die Methoden, die man immer mal wieder hört, unterschiedlichste Sportler betreiben. Dann haben wir natürlich auch Trainingssteuerungs Maßnahmen, können wir dann vielleicht dann zu einem späteren Podcast nochmal drauf eingehen. Aber die beiden wichtigsten Regenerationsebenen ist zum einen die Schlafhygiene, das Schlafmanagement. Habe ich gestern wieder gemerkt. Ich hatte ein Maidenspiel, erstes Meisterschaftsspiel, da ist man ein bisschen angespannter. Man hat ein bisschen mehr Spannung in der Muskulatur. Und ja, was passiert dann am nächsten Tag, wenn es gut läuft, schläfst du eine Stunde länger. Ja, genau das ist bei mir heute auch passiert. Anstatt normalerweise 7,5 Stunden habe ich heute 8,5 Stunden geschlafen und war gestern Abend, als ich zurückkam, auch extrem müde, nachdem ich dann aufs Sofa ging, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel gespielt habe. Ich stand gar nicht so lange auf dem Platz. Aber das ist vielleicht die wichtigste Ebene überhaupt. Man weiß es zum Beispiel von Roger Federer. Der hat es immer gesagt, dass er nach harten Wettkämpfen teilweise bis zu 10, 11 Stunden sogar schläft. Das heißt, der Körper holt sich dann eben genau das, was er braucht. Und im Schlaf finden ja die ganzen Regenerationsprozesse statt. Nicht nur, dass Energiespeicher wieder aufgefüllt werden, sondern eben, dass auch Muskulatur repariert wird. Ja, also die wichtigste Ebene ist eigentlich die immunologische Ebene. Und dann sind wir eigentlich gleich auch schon bei den einzelnen Regenerationsebenen, die wir zumindest heute mal benennen sollten. Die zweitwichtigste Ebene ist neben der Schlafhygiene die Ernährung. Und hier müssen wir dann gleich auch nochmal differenzieren. Also klar, gesunde Ernährung, Nahrungsergänzung, Hydration ist ein Thema oder auch Exosomenstimulation wird jetzt gerade sehr stark in der Sporternährung thematisiert. Also diese beiden Ebenen würde ich im Blick haben. Gute Schlafqualität, da spielt natürlich dann auch Lautstärke eine Rolle, dass man sich von Lautstärke abschirmt, dass Räume dunkel sind. Gerade Sportler, die auch durch die Welt reisen, müssen darauf achten, von Hotel zu Hotel, dass man hier abgeschirmt ist und dass man nicht gestört wird und so weiter, weil das würde die Regenerationsprozesse entsprechend hemmen.
Ich wollte noch einen Punkt ergänzen, der natürlich auch mit dem Schlaf zusammenhängt. Im Schlaf wird natürlich auch im Gehirn ganz viel repariert. Wir haben es auch schon ganz oft angesprochen. Und gerade nach solchen aufreibenden Marathons oder auch einem langen Tennismatch ist das Gehirn natürlich auch dementsprechend ermüdet. Also du hast ja auch eine ganz, ganz hohe mentale Belastung. Und dadurch wird natürlich auch die Leistung im Gehirn, nicht nur in der Muskulatur, auch im Gehirn reduziert, weil das Gehirn schützt sich natürlich auch vor Überlastung. Und deshalb ist es umso wichtiger, wie du sagst, denn ausreichende Schlafhygiene auf jeden Fall zu haben. Das noch
Ja,
als
und im
Ergänzung.
Spitzensport ist natürlich, sind mentale Prozesse natürlich extrem wichtig. Von daher schon richtig, Hippocampus muss regeneriert werden, die Neurotransmitter müssen da funktionieren, und so weiter und so fort. Denn wir merken das dann ja sehr schnell, wenn wir im Übertraining sind. Also derjenige, der mal Übertraining festgestellt hat, ich selber habe das als Leistungssportler einmal gehabt, wo ich wirklich völlig übertrainiert war in Anführungsstrichen, und dann geht die Leistungskurve ja extrem runter. Und du weißt eigentlich nicht warum, weil du bist nicht richtig krank. Du denkst dann in dem Moment irgendwie, irgendwas ist passiert, hier hatte jemand den Stecker gezogen oder was auch immer. Und das hat eben auch viel damit zu tun, dass das Gehirn nicht entsprechend regeneriert ist. Und wie du sagst, wenn eben der Körper auch noch nicht komplett regeneriert ist, fängt das Gehirn an, den Körper sozusagen vor Überlastung zu schützen. Und das ist eigentlich eine Vorsichtsmaßnahme, also lieber den Stecker ziehen, dann mal kurzfristig, als wenn du weiter sozusagen mit deiner Willenskraft, und das können ja eben Leistungssportler sehr gut, die sind sehr willenskräftig, die können eben über diese Punkte hinweggehen und alles ignorieren, was da so im Körper an Schmerz und an Demotivation noch aufkommt. Ja, das ist schon ein faszinierendes Zusammenspiel. Wenn wir jetzt mal zurückkommen zum Thema Recovery. Also wir haben jetzt, keine Ahnung, wir haben einen Halbmarathon gelaufen. Wie erholt man sich gut danach? Da gibt es eigentlich die berühmten drei R's. Und die berühmten drei R's heißt Rehydrate, also dass man Flüssigkeiten wieder auffüllt, dass man Mineralien wieder auffüllt. Dann gibt es das Thema Refuel, dass man also seine Speicher wieder auffüllt. Wir haben ja drei große Speicher. Das ist der muskuläre Glykogenspeicher, das ist der Leberglykogenspeicher und das ist der Fettspeicher, da wo wir Fettzellen haben, wo Fette gespeichert werden können. Und dann Punkt 3 ist Rebuild. Rebuild heißt oder bedeutet, dass die Strukturen, die belastet, die zerstört wurden, und das haben wir ja häufig bei Schnellkraftbelastungen. Wenn wir also kleine Sprints machen. Beim Tennis hast du zum Beispiel immer so kleine, ne, du musst schnell mal nach vorne sprinten, du musst nach hinten laufen. Also da kommt es auf die ersten zwei, drei Schritte an, dass du gut zum Ball stehst oder dass du den Ball überhaupt erreichst. Und das ist ja nicht Typ-1-Fasermuskelbelastung wie beim Marathontraining, sondern das ist eben Typ-2-Muskelfaserbelastung. Und deswegen kann man auch jetzt so spezifische Sportarten wie Tennis oder es könnte auch Badminton sein oder irgendwelche Ballsportarten, die kann man im Gym auch nicht so spezifisch trainieren. Ja, weil wenn man zum Beispiel an einem Gerät sitzt, ja, man jetzt so kontrolliert, was ich in Ruderzug oder ähnliches macht, dann hat das nichts zu tun mit der Belastung im dreidimensionalen Raum, mit der Schnellkraftbelastung mit der Typ-2-Muskelfaseransteuerung und mit dem komplexen Zusammenspiel im ganzen Skelettapparat. Weil wenn du jetzt sprintest, nach vorne läufst und du machst so einen Ausfallschritt und du versuchst den Stopp beim Tennis noch zu erreichen, ja, dann hast du ja auch ganz viele Stabilitätsprozesse, die da ablaufen. Das heißt, du musst die Hüfte stabilisieren, das Fußgelenk muss stabilisiert werden, du musst den Oberkörper aufrechterhalten, du musst das Kniegelenk in der Achse halten und so weiter. Und da treten ja die größten Probleme dann auch mit zunehmendem Alter auf, ja. Dass man aus der Achse rauskommt, dass man den Körper nicht mehr sauber stabilisieren kann. Und dass vor allen Dingen, wenn man dann in die Ermüdung kommt, dass man dann anfängt, eben nicht mehr wirklich sauber, achsengerecht auch zu arbeiten. Und dann wird es unrund, dann kompensiert man und dann werden Strukturen belastet, die dann zum Beispiel wie bei mir gerade mit meiner Schleimbeutelentzündung sich dann immer wieder entzünden.
Ja, also ganz wichtig, Regeneration nach dem Sport, nach dem Wettkampf. Auch während des Trainings ist es immer wichtig, wie du gerade sagtest, zu regenerieren, Flüssigkeiten aufzufüllen, auch wieder seine sonstigen Speicher zu füllen.
Vielleicht, Axel, lass uns zum Schluss noch mal ganz kurz die Regenerationsebene noch mal definieren. Ja, bevor wir dann beim nächsten Teil auch in die Substrate gehen, ja, und uns anschauen, was kann man denn jetzt überhaupt tun, aktiv, proaktiv, ja, wenn man nach Hause kommt und hat dann die Auswahl zwischen, ich fahre noch mal kurz bei McDonald's vorbei oder ich mache mir zu Hause ein bisschen was Vernünftiges, vielleicht auch das ein oder andere Supplement, was man da noch aufnimmt. Da vielleicht noch mal zusammengefasst, was muss ich denn überhaupt alles regenerieren? Und noch mal klar gesagt, wir sprechen hier nicht von eine Stunde Training, ein bisschen Training im Gym, sondern wir sprechen hier zum Beispiel von Wettkampf. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was für ein Wettkampf das ist, aber wir haben auf der einen Seite die Glykogenresynthese, also wir müssen Glykogenspeicher wieder auffüllen. Dann haben wir die Muskelregeneration als zweite Ebene, wo wir eben diese ganzen Mikrotraumen, die du gerade erwähnt hast, hier wieder reparieren müssen. Und Reparatur heißt natürlich auch, ich brauche die entsprechenden Substanzen, wo wir dann beim nächsten Mal drauf eingehen können, was man da entsprechend zuführen kann. Dann haben wir die systemische Regeneration. Wir haben ja bei Mikrotraumen auch immer leichte Entzündungsprozesse in der Muskulatur. Ich habe das am Dienstag gemerkt, als ich so ein Vorbereitungs-LK-Turnier gespielt habe. Ich hatte jetzt wochenlang keine Sätze mehr gespielt und dann habe ich direkt drei Sätze am Stück gespielt. Das erste Spiel dauerte direkt 2,5 Stunden. Ja, was passierte am nächsten Tag? Ich kam die Treppe kaum rauf, die Treppe kaum runter. Ja, weil so ziemlich alles wehtat, was einem wehtun kann. Und dann merkt man eben, dass der Körper ist nicht vorbereitet. Der ist überhaupt nicht vorbereitet. Deswegen braucht man normalerweise auch einen Monat, muss sich so langsam rantasten an einen Satz, an zwei Sätze, an eine Stunde, an 2 Stunden. Irgendwann kann man dann auch wieder 3 Stunden auf dem Platz stehen. Aber das kannst du nicht aus der kalten Hose, weil einfach deine ganzen Muskelstrukturen, Sehnen, Bandapparat, Bindegewebsstrukturen sind überhaupt nicht drauf vorbereitet. Dann ein ganz wichtiges Thema, was du gerade erwähnt hast, ist die neuronale Regeneration, dass man also vom zentralen Nervensystem, die zentral nervöse Ermüdung, ja, dass man dieses Thema regeneriert. Dann, wie gerade erwähnt, die Bindegewebsregeneration, Sehnenansätze, ne, am Knochen beispielsweise, da wo viele Sportler dann auch mit Saisonstart dann ihre Probleme haben, Achillessehnenentzündungen und so weiter. Baut sich alles sehr schnell auf, wenn man zu schnell zu hoch fährt. Und dann haben wir als sechste Ebene dann eben, wie ich gerade schon mal erwähnt habe, die Immunregulation. Also dieses Thema Open Window. Und das können wir eigentlich ganz gut überbrücken inzwischen, weil wir wissen, welche Nährstoffe da auch gebraucht wird. Es gibt ja auch ein Fachgebiet dazu, das heißt Immunonutrition. Also wie kann man das Immunsystem sozusagen ernähren? Und da werden wir dann beim nächsten Mal drauf eingehen.
Auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben da draußen, der Jens hat's ja schon ein bisschen gespoilert. Wir werden die nächsten Wochen uns immer mal wieder in Vorbereitung auf den Online-Nutrition-Kongress vom Jens um die Themen Ernährung, Regeneration, Immunsystem im Sport. Da werden wir uns drum kümmern und euch da die neuesten Erkenntnisse auch hier mitteilen. Das nochmal als kleiner Spoiler für die nächsten Wochen und dann natürlich nochmal sei darauf hingewiesen, wir werden es in den Shownotes verlinken. Die Anmeldeseite für den Online-Kongress, da könnt ihr euch gerne anmelden. Wie gesagt, 20 Experten sind da, kostenfrei. Kann sich jeder anmelden, registrieren und dann könnt ihr an 4 Tagen ganz, ganz tolle Vorträge genießen. Und dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, dazu auch Fragen stellen. Und die werden wir dann hier im Podcast nochmal bearbeiten, auch danach noch. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Jens, vielen Dank wieder für deine unglaubliche Expertise zur Regeneration auch heute wieder.
Die Interviews, ich habe sie ja alle geführt, sind teilweise auch gute Vorträge, also richtig klasse Vorträge, die auch über Sporternährung hinausgehen. Also auch derjenige, der vielleicht nicht so an Sport interessiert ist, wird hier auch an vielen Videos Ernährungstipps bekommen, auch für das ganz normale Leben. Von daher lohnt sich es eben auch für Leute, die nicht so stark in der Sporternährung drin sind, eben dort auch mal einzutauchen.
Ja, wo du es schon den letzten Satz sagst, sage ich auch noch mal was dazu. Ich habe gerade die Seite offen. Also es sind ganz, ganz tolle Menschen dabei, die kenne ich zum Teil auch. Und es ist, wie Jens gerade auch sagte, kann man halt auch sehr viel für sich für den Alltag mitnehmen. Da geht es um so Themen wie zum Beispiel Melatonin. Wir haben gerade eben gerade auch über den Schlaf gesprochen in der Regeneration. Da gibt es da noch was zu. Es geht um Kreatin, es geht um Wasser, es geht um fermentierte Lebensmittel, es geht um Proteinqualität und Proteintiming, alles, was damit zusammenhängt, und. Also von daher, schaut da rein, meldet euch an. Ganz toller Kongress. Jetzt aber danke, Jens. Danke an euch da draußen wieder fürs Zuhören. Macht ein bisschen Werbung für uns, abonniert uns, sagt's weiter, wie toll wir sind. Und bis zum nächsten Montag. Dann geht's weiter mit Sporternährung. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.